Ja, ich habe euch das Thema mitgebracht von der Predigt heute. An Gottes Segen ist alles gelegen. Wir haben das schon in vielen Formen jetzt erlebt und miterleben können. Und ich hoffe, dass ihr euch davon anstecken lasst und das einfach in euren Alltag mitnehmt. Gottes Segen zu erleben, mit Menschen zu beten, für sich beten zu lassen. Man kann auch durch WhatsApp beten, durch Telefon, alles Mögliche. Man kann nicht immer da sein, wo der andere ist. Aber es macht einen Unterschied, wenn man mit jemandem redet. Kennt ihr diese Situation? Du redest mit jemandem und erzählt dir seine Situation und du merkst, du kannst jetzt nichts über Telefon dem anderen geben, um die Situation zu ändern. Du kannst dir nur am Ende sagen, ja, stimmt, ist so. Aber es ist nicht so. Du kannst am Ende sagen, hey, wollen wir dafür beten, jetzt am Telefon. Und da habe ich schon viele ermutigende Sachen erlebt, dass Gott just am Telefon reagiert hat, dass er bei der anderen Person war, dass sie Frieden Gottes gespürt hat, dass sie eine Lösung bekommen hat, dass Gott vielleicht auch gesundheitlich eingegriffen hat. So gut, was Gott uns gibt. Der braucht keine Telefonleitung, der ist sowieso oben drüber. Ja, der muss auch nicht vor Ort sein, der kann das anders regeln. Am Gottes Segen ist alles gelegen. Das war so das Thema, was ich sozusagen für diese auf dem Herzen hatte, vorzubereiten. Und ich habe mir Gedanken dazu aufgeschrieben, zum Gottes Segen. Wir wünschen uns ja manchmal so unter den Frommen, hey, du hast Geburtstag, ich wünsche dir Gottes Segen. Oder hey, du hast ein Baby, ich wünsche dir Gottes Segen. Auf der Arbeit weiß ich nicht, wie oft wir dem Chef sagen, statt Tschüss, hey, Gottes Segen. Ja, aber vielleicht ändert sich das nach der Predigt und wir werden das mehr haben wollen. Ich habe mir aufgeschrieben, Gott möchte in unserem Leben eine Rolle spielen. Er möchte an unserer Seite sein. Wir erleben Gottes Segen, wenn wir im Alltag spüren, erleben und dessen gewiss sein können, dass er mit uns durch Höhen und Tiefen geht. Gottes Segen ist also, da ist jemand bei dir. Und du merkst, du gehst durch Schwierigkeiten nicht alleine, du gehst durch Herausforderungen nicht alleine. Du bist in einer Beziehung mit Gott und diese Beziehung, die stärkt dich und die befähigt dich, hoffnungsvoll und zuversichtlich zu leben, manchmal trotz der Umstände. Manchmal gibt es Umstände, die sind nicht hoffnungsvoll und die sind auch nicht so, dass du Zuversicht hast. Aber Gottes Segen heißt, Gott ist bei dir und du bist dir dessen bewusst oder du lädst Gott bewusst ein und sagst, Gott, ich habe gerade keine Zuversicht oder Gott, mir ist gerade die Hoffnung abgehauen. Komm bitte du neu in meine Situation, komm bitte neu in meine Gedanken, komm bitte neu in meinen Alltag, meine Arbeitssituation und gib mir wieder neu diese Zuversicht, gib mir wieder neu diese Hoffnung. Und wenn du das erlebst, das ist Gottes Segen. Diese Beziehung mit Gott, die befähigt uns, Krisen zu überstehen. Die befähigt uns nicht, die Krisen immer wegzubeten, ja, dass du gar keine mehr hast. Weil Gott sagt, an Krisen können wir auch wachsen. Und an den Krisen ist es entscheidend, zu wem wenden wir uns hin. Und Gott, er möchte immer, dass wir uns zu ihm hinwenden. Aber dieses Geschenk des Segen Gottes, die Nähe Gottes, sie bedarf eines Ortes, an dem Gott sich wohlfühlt, an dem er gerne ist, an den er gerne besucht. Also wir können schon was dafür tun, Gottes Segen anzuziehen oder Gottes Segen einzuladen. Weil Gott ist ein Gentleman. Wenn du sagst, Gott, ich möchte von dir gesegnet werden, aber du darfst bei mir nicht durch die Tür. Wie soll er das machen? Wir sollen ihn einladen. Wir sollen auch dafür sorgen, dass er sich wohlfühlt. Früher gab es sowas wie einen Tempel. Da gingen Menschen hin und mussten sich reinigen. Da gab es so verschiedene Räume, wo sie sich gereinigt haben von dem und von jenem. Und sie haben auch Opfer mitgebracht. Sie haben Tiere schlachten müssen, um ihre Fehler zu bezahlen oder sich von ihren Fehlern freizukaufen. Und Jesus, als er gekommen ist, er hat das grundlegend verändert. Er hat gesagt, das wird jetzt anders laufen. Er ist für uns gestorben am Kreuz, hat das größte Opfer gebracht. Und dann hat er aber gesagt, ich lade dich ein zu einer Beziehung mit mir. Und wer diese Beziehung mit Jesus eingeht, der steht auf einmal gerecht vor Gott, dem Vater. Und er kann mit Jesus gemeinsam vor Gottes Thron kommen. Also sprich, wenn er betet, dann kommt es auch durch. Wenn er betet, dann wird es auch erhört. Der Segen Gottes, Gottes Nähe, sie verlangt Treue. Warum? Weil Gott teilt mit niemandem seine Ehre. Und er möchte die alleinige Quelle unserer Hoffnung, unseres Glaubens sein. Er ist Gott und sonst niemand. Gott will, dass wir Menschen uns von anderen alternativen Hoffnungsbringern zu ihm alleine umkehren, abwenden. Und in unserer heutigen Welt gibt es ja so allerlei Hoffnungsträger und allerlei Hoffnungsbringer. Im Supermarkt kannst du dir Steine kaufen, an der Kasse, falls du ungesund bist, falls du finanzielle Probleme hast, falls du Probleme in der Liebe hast, gibt es ja entsprechende Steine, die du an der Kasse kaufen kannst und die schluckst du oder ich weiß auch nicht was, ja, und dann bist du glücklich. Ja, oder du guckst ins Fernsehen und da siehst du dein Sternzeichen und wenn du heute statt rechts mit links aufstehst, dann bist du glücklich, ja. Das sind alternative Hoffnungsbringer. Und ich würde sagen, der Gott, den ich kenne, der wird da richtig wütend, wenn wir zu alternativen Hoffnungsbringern schauen. Er sagt, hey, also meine Frau mag das auch nicht, wenn ich mit anderen rummache, ja. Da sagt die, Moment mal, ich bin hier die Einzige. Husch, husch. Und so ist Gott auch. Er teilt seine Ehre mit niemandem. Er will, dass wir mit unserer Hoffnung und mit unseren Fragen zu ihm kommen. Dass wir nicht da untreu werden. Wenn du Segen und Schutz erwartest, dann frage den Richtigen. Ich habe entdeckt, in unserer deutschen Kultur gibt es so Aussprüche wie toi 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 oder dreimal auf das Holz klopfen. Und man wünscht sich dabei Glück oder Schutz. Aber ich habe mich gefragt, bitte von wem? Wenn man ein bisschen tiefer geht, diese beiden abergläubischen Bräuche, da erhofft man sich Segen und Schutz. Ja? Das dreimal auf das Holz klopfen, ich bin davon überzeugt, das wird keine bösen Geister verjagen. Warum? Ich sage, naja, böse Geister, wie verjagt man die bösen Geister? Ich verrate euch mal das Geheimnis. Einen bösen Geist kannst du mit einem guten Geist verjagen. Und zwar, es gibt nur einen guten Geist und das ist der Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes, der wohnt in den Kindern Gottes. Und das sind die Menschen, die Gott gehorsam leben. Also ein Mensch, der Gott gehorsam lebt, in ihm wohnt der Geist Gottes. Und wenn du diesen Geist Gottes in dir hast, dann musst du dir darüber keine Sorgen machen, wenn dir die Katze über den Weg läuft, ob die blond, schwarz oder lila ist. Und ob dir der Spiegel runterfällt, links oder rechts rum, musst dir keine Sorgen machen. Weil auf einmal haben die bösen Geister wirklich Angst vor dir, weil in dir ein guter Geist ist. Das muss man sich einfach bewusst machen. Und übrigens, der Geist Gottes reagiert nicht auf Holz, auf Klopfzeichen auf einem Stück Holz. Habe ich nirgendwo in der Bibel gelesen. Dass der Heilige Geist ein Faible hat für Akustik vom Holz oder sowas. Nö. Er mag zwar Harfe und Gitarre, ist alles in Ordnung, ja, Lobpreis ist auch in Ordnung, aber ob du da klopfst oder nicht, also der wird da davon nicht wach, zumal er ja auch nicht wach geweckt werden muss. Gottes Geist, er wohnt in Gottes Kindern, das habe ich schon gesagt. Oder auch diese Aussage, toi, 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 das ist eigentlich eine Abkürzung, dreimal Teufel, dreimal den Namen des Teufels nennen. Und ganz ehrlich, warum soll mir der Teufelsname Glück bringen oder Segen? Warum sollte Gott uns dann segnen, wenn wir dreimal den Namen von dem erwähnen, den Gott aus dem Himmel rausgeschmissen hat? Ich meine, der wurde unehrenhaft entlassen. Warum soll der da in der Firma noch was zu sagen haben? Ja? Besser man erwähnt ihn gar nicht, wenn man schon mit Gott im Gespräch ist. Er war ein Erzengel und wurde gestürzt aus dem Himmel, weil er gegen Gott rebelliert hat. Und ich kann dir eins verraten, der kann niemanden mehr segnen. Der bringt nur Fluch. Und er kann auch niemanden beschützen. Und es bringt ja wenig, sich darüber mit ihm zu unterhalten. Ich rate sowieso davon ab, sich mit dem Teufel zu unterhalten. Kann wenig Positives dabei rauskommen. Man kann ihm sagen, wo er hingehört, aber da ist er ja schon. Kurz davor. Und deswegen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Nur Gott segnet, nur Gott schützt. Vielmehr ist der Name Jesus der Name, in dem Kraft ist. Aber auch nur für die Menschen, die Gott gehorsam leben. Es ist kein magischer Name, den man irgendwie gebrauchen oder missbrauchen kann. Gemäß dem Motto, jetzt tue ich irgendwie dreimal klopfen und Jesus sagen und dann bin ich gesegnet. Ja, oder statt Hufeisen mache ich mir Jesus liebt dich ans Auto und dann kann ich fahren wie eine, ja. Das funktioniert so nicht. Gott ist ein Gott, das ist das Tolle, finde ich. Der schaut nicht nach außen, sondern der schaut nach innen. Der schaut nicht, welches Amulett du gerade um den Hals trägst oder mit welchem Bein du aufgestanden bist oder welche Glücksbringer bei dir angebracht sind. Das Äußere, das interessiert ihn eigentlich recht wenig. Er ist wirklich einer, der nach innen guckt. Und er ist auch der Einzige, der nach innen gucken kann. Ja, das Äußere, das ist nicht so wichtig. Und ich frage mich schon, warum es so viele Glückssymbole, Glücksbringer, Hufeisen, all diese Dinge in unserer Kultur gibt. Oder Symbole der Stärke, Amulette. Ich sehe das auch bei Männern, so dieses Zeichen des Todes, sprich Waffen oder Totenköpfe auf dem Schmuck und so weiter. Glaubt man wirklich, dass ein Totenkopf auf dem T-Shirt dich innerlich stärker macht? Oder einem, es ist, ich würde sagen, Tod ist schon ziemlich tot. Also warum soll mir der Tod Stärke bringen? Ein Totenkopf, das sind alles Dinge, keine Zeichen des Lebens, sondern eigentlich Zeichen des Todes. Und ich glaube nicht, dass sie Segen, sondern dass sie eher Fluch bringen. Und jetzt, wo ich das kurz beleuchtet habe, das Negative, möchte ich darüber sprechen, hey, wie will uns Gott segnen? Was bringt uns Segen? Wie begeben wir uns in die Position, dass wir so wie der junge Mann einfach sagen, hey Gott, es ist so gut, du segnest mich und ich will das genießen. Es gibt Dinge, die wir dafür tun können. Weil Gott sagt, liebe Gott und deinen Nächsten mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Verstand. Das sind zwei Dinge. Wir sollen Gott und den Menschen lieben. Und Gott lässt uns das nicht trennen. Der sagt nicht, kümmere dich nur um die Menschen. Er sagt auch nicht, kümmere dich nur um Gott, sondern liebe beides zusammen. Und darauf ist ein Segen. Und Beispiele dafür, die Bibelstellen zeige ich euch an. Die Seitenzahlen in den weißen Büchern ist auch angegeben. Lade euch ein, da mit reinzuschauen. 1. Timotheus, da wird über Gebet gesprochen. Wie kannst du so beten zu Hause, dass es durchkommt? Dass Gott dein Gebet segnet. Dass Gott eine Antwort auf deine E-Mail schreibt und hoffentlich eine positive Antwort auf deine E-Mail oder die, die dir hilft. Was kannst du dafür tun? 1. Timotheus 2, Vers 8 steht, ich möchte, zurück zum Gebet, ich möchte, das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, kein Groll gegen jemand hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Also wie kann ich mir Gottes Segen reinholen? Indem ich, bevor ich zu Gott bete, erstmal gucke, dass meine Beziehungen mit den Menschen geklärt sind. Ich kann den anderen nicht verändern, aber ich kann meine Beziehung zu ihm verändern, dass ich keinen Groll habe. Dass ich sage, Gott, ich habe gerade Groll gegen die Person, bitte veränder dieses Empfinden, dieses Gefühl, hilf mir da frei zu werden. Oder ich bin mit der Person im Streit, ich will wirklich, was an mir liegt, tun, um damit dieser Streit beschwichtigt wird, damit es diese Spannung aufhört. Und dann segnet Gott unsere Gebete. Also wir können schon da was dafür tun. Und wir merken, es geht ums Innere, gell? Es geht nicht darum, dreimal aufs Holz oder irgendwie sich im Kreis drehen oder so. Es geht nicht um Äußeres, es geht um Inneres. Da können wir was machen, um Gottes Segen anzuziehen. Gucken, dass wir in den Beziehungen zu den Menschen klar leben, dass wir vergeben. Und das löst manchmal auch Krankheiten, interessanterweise hängt das manchmal auch damit zusammen. Schon mal gewusst, Streit mit jemandem bringt Bauchschmerzen und kann manchmal zu Darmkrebs führen. Das sagt ja jeder Mediziner. Dass es zusammenhängt, dass das alles verbunden ist. Jemand, der immer zornig ist oder immer Groll ist oder geizig ist und so, das wirkt sich alles auf unseren Körper aus. So gut, wenn wir Jesus kennen und mit ihm einen anderen Weg beschreiten. Hier werden die Männer dazu aufgefordert, sich mit ihrem Gebeten an Gott zu wenden. Das ist auch eine Sache. Hey, wenn du Hilfe brauchst, an wen wendest du dich? Nicht an den Wahrsager, nicht an das Horoskop, sondern wendest dich an Gott und sagst, Gott, das ist mein Anliegen. Hier ist mein Leben, hier ist meine Situation, hier ist meine Herausforderung, hier ist meine Freude auch. Hier Gott und ein reines Gewissen. Es ist ein Geschenk, ein reines Gewissen. Und Gott ist derjenige, der unser Gewissen reinigt und reinigen kann. Und Gott bietet es uns auch an, vor anderen Menschen unsere Fehler zu bekennen und zu lassen, unser Gewissen zu reinigen. Hast du schon mal versucht, etwas zu reparieren ohne Licht? So blind. Hast du schon mal versucht, auch nur ein Kabel in eine Steckdose reinzustecken, nachts, wenn du nichts siehst? Ist gefährlich, die Finger könnten irgendwo falsch geraten, ja. Am Ende hast du beide im Stecker drin, aber nicht den Stecker. Ohne Licht kannst du etwas schlecht reparieren, ohne Licht kannst du schlecht etwas in Ordnung bringen. Normalerweise arbeitet man in jeder Werkstatt mit viel Licht und so sagt Gott auch, wenn irgendetwas in deinem Leben nicht in Ordnung ist, bring es ans Licht, damit Gott es reparieren kann, damit dir Gott helfen kann, dass es gefixt wird. wenn du am Herzen operiert wirst und die Ärzte sagen, tut mir leid, wir machen es heute mal im Dunkeln, wir wollen Kosten sparen. Da würde ich nachfragen. 1. Petrus 3, Vers 7 geht wieder um diese Beziehung mit Menschen. 1. Petrus 3, Vers 7, entsprechend gilt für euch Männer. Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll. Also wir sollen versuchen, sie zu verstehen, auch wenn sie anders sind wie wir, Verständnis zeigen. Und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Also Rücksicht nehmen. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Warum man das den Männern damals erklären musste, weiß ich nicht. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Auf gut Deutsch, wenn Männer mit Frauen mies umgehen, brauchst du nicht bei Gott klingeln. Deswegen ist manchmal die Frage, warum Gebete nicht erhört werden. Ich glaube, das könnte auch damit zusammenhängen. Um mit Frauen das mangelnde Respekt, mangelndes Verständnis, mangelnde Liebe gegenüber Frauen, Töchtern, Müttern. Manchmal haben wir Männer auch so ein ungewaschenes Mundwerk allgemein über Frauen oder Witze über Frauen oder Bemerkungen über Frauen. Hey, der Preis dafür ist, dass Gott sagt, sorry, aber mein Segen gebe ich jetzt nicht dazu, egal was du mich fragst. Ich empfange gerade nicht auf dem Sender. Und ich glaube, die Frauen dürfen dann das auch umgekehrt bei sich anwenden. Wenn du gerade dich völlig gezofft hast mit deinem Lieben oder mit der Family und dann hebst du da die Hände groß hoch und erwartest, dass Gott da Gefühle und Emotionen und Vergebung und was über dich schüttet, merkt man meistens, dass es nicht funktioniert, ne? Und merkt man, dass man da erstmal was in Ordnung bringen muss. Und das ist dann doch die Belohnung, oder? Wenn du dann deinen Krempel in Ordnung gebracht hast und dann Gott dir begegnet und dann weißt, hey, das ist so eine Bestätigung, so ein Stempel. Gott ist mir begegnet, weiß ich auch, ich lebe im Reinen. Das ist doch toll. Jetzt schon auf der Erde das zu wissen, das zu spüren, ist doch der Hammer. Dass wir nicht warten müssen, bis wir sterben und dann erst Frieden erleben mit Gott. Kann euch nur ermutigen, als Familien sich zu versöhnen, als Partner sich zu versöhnen. Gott freut sich immer und die Anliegen und die Probleme, die wir haben, die flutschen dann auch viel besser. Weil Gott dann auf unsere Seite ist, wie wir in dem Lied gesungen haben. Wie wirkt sich Gottes Segen auf unser Leben aus? Gott will, dass wir auf ihn alleine bauen. Gott will, dass wir auf ihn alleine bauen. Das bedeutet manchmal auch, dass wir von unserem Ego runterkommen müssen. So gerne bauen wir auf uns selbst. Oh, ich bin stark, ich kann das. Dafür muss ich doch nicht beten. Entweder ich kann es oder ich kann es nicht. Oh, ich habe es doch ordentlich gemacht. Da muss ich doch nicht noch Gott um seinen Segen bitten. Also, da kann er froh sein, dass er mich hat, ja? Ja, mach das mal. Gott wird da schon klingeln. Nein, manchmal ist es so wichtig zu sagen, dass im Jakobusbrief, habe ich jetzt gar nicht rausgesucht, da gab es ja so Geschäftsleute, die gesagt haben, oh, morgen werden wir in die nächste Stadt ziehen und da Geschäfte machen und wir haben es drauf und wir werden ein Haus bauen oder wir werden ein Unternehmen aufbauen, wir werden erfolgreich sein. Und Jakobus sagt ihnen, hey, weißt doch gar nicht, ob es dich morgen gibt. Wenn Gott will und wir leben, hat er denen gesagt. Du kannst ja deine Pläne haben, du kannst sie auch mit ins Grab nehmen. Wenn Gott will und wir leben, er ist letztendlich diejenige, wenn er seinen Segen dazu gibt, pumpt dein Herz morgen noch. Aber der kann auch den Stecker ziehen. Dass du atmest, kannst du überhaupt nichts dafür. Hast du heute Morgen deine Uhr aufgezogen? Guter Puls, gute Atmung, guter Kreislauf. Hast du irgendwas dafür gemacht? Nö, deine Eltern auch nicht, dein Partner auch nicht. Gott hat sich dafür entschieden, hat gemeint, den brauche ich noch den Tag. Mal gucken, was morgen kommt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Johannes Evangelium, da wurde es schön ausgedrückt. Da sagt er über Jesus, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen. Manchmal sagen wir Gott, du solltest und du müsstest und so weiter. Ne? Aus unserer irdischen Sicht versuchen wir Gott zu sagen, wie er müsste und er sollte. Und Gott, warum nicht? Und das verstehe ich nicht. Ja, wir haben mal eine irdische Sicht. Und manchmal müssen wir auch geerdet werden. dass wir merken, wer ist denn oben und wer ist denn unten. Und dass wir merken, wer der Chef ist. Und er ist der Chef. Und immer wenn wir versuchen, Chef zu werden, läuft das ganz komisch. Es gibt ja Präsidenten und andere, die denken, sie wären der Chef. Aber ich weiß, dass da oben drüber noch ein Chef ist. Und dass er die Dinge lenkt. Wir haben oft nicht die Perspektive, die Gott hat. Aber wir dürfen ihn fragen, Gott, wie ist deine Perspektive? Hilf uns, das zu verstehen, hilf uns, das zu sehen. Wie siehst du die Dinge? Gott ersucht keine perfekten Menschen. Aber er ist massiv daran interessiert, uns zu prägen und zu verändern. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Gott dich nicht nur beschenken will, dass Gott dir nicht nur Segen bringen will, dass Gott dir nicht nur Gutes bringen will, sondern der ist wirklich daran interessiert, wie es dir geht, und er ist wirklich daran interessiert, was mit dir passiert, und er ist auch daran interessiert, wie du bist und wer du bist. Was meine ich damit? Wenn Gott dich segnet, will er dich verändern. Wenn Gott dich segnet, dann schaut er sich deinen Charakter an und sagt, deine Ungeduld, deine Wut, deine Lieblosigkeit, dein Minderwert, das regt Gott tierisch auf, Minderwert bei uns, so wir sagen, ach, ich bin nichts, ich kann nichts und so, oh, da kriegt Gott richtig schlechte Stimmung. Er sagt, ich will dich segnen, indem ich dich verändere, indem ich dich umpole, indem ich dich von innen her neu gestalte, indem ich neues Leben in dich gebe. Das ist auch Segen. Weißt du, Gott will dir nicht quasi den Mercedes vor die Tür stellen, sondern er will dich zu einem neuen Menschen machen. Und das ist auch der größte Segen, den du erleben kannst. Und die Menschen um dich herum. Und ich habe ein paar Beispiele. Ein unehrlicher Zollbeamter, Zachäus, kennen wir vielleicht. Als Jesus den segnet, zu ihm nach Hause geht und ihn segnet, was passiert? Dieser Mann beschließt, nicht mehr zu klauen, sondern das Geklaute den Opfern zurückzugeben. Das ist eine innerliche Veränderung, ja? Der wurde gesegnet. Also materiell könnte man sagen, danach hat er Privatinsolvenz angemeldet. Ne? Aber innerlich war der gesegnet. Oder da gibt es eine Frau, die hat Ehebruch begangen. Dafür erwartete sie die Todesstrafe. Und sie wurde dabei erwischt. Und dann wird sie vor Jesus gebracht. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, aber gehe und sündige ab jetzt nicht mehr. Ich glaube speziell in diesem Bereich, weil es ist klar, dass diese Frau sündigen wird, jeder von uns sündigt. Das wäre die erste Heilige sonst. Aber er sagt, ich sehe deinen Fehler und ich verurteile dich dafür nicht, aber jetzt, ich segne dich, indem du jetzt in ein neues Leben reingehst. Oder anderen sagt Jesus ins Gesicht, das ist nicht so nett, zu den Pharisäern, ihr seid so unrein wie eine verwesende Leiche. Und dennoch versucht ihr, den Gestank eurer Gewissen mit weißer Farbe zu übermalen. Also er sagte zu ihnen, ihr weiß getünchten Gräber. Gräber war total unrein. Ja? Er sagt, ja, ihr nach außen tut ihr so total nett, das Äußerliche. Aber ich sehe, innen drin ist tot. Und dieser Tod stinkt schon. Und damit keiner riecht, macht ihr weiße Farbe drüber. Aber das bringt gar nichts. Also ein starker Appell an Leute, die ganz viel von sich halten und sogar besser mehr von sich halten als von anderen, sagen, hey, ohne ein reines Gewissen vor Gott geht gar nichts. Aber Gott ist derjenige, der uns ein reines Gewissen schenken kann. Das ist derjenige, der uns berühren möchte. Das ist der uns von innen verändern möchte. Das ist der größte Segen. Und er möchte uns das geben, Tag für Tag. Ein reines Gewissen mit Gott. Ein Einschlafen in dem Wissen, Gott ist bei mir und ich bin in Ordnung mit ihm. Und es geht ja noch einen Schritt weiter. Abends ein Einschlafen im Wissen, wenn der Herr wiederkommt, morgen früh, war's okay. Man lebt geklärt. Ich habe das vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren gehabt. Da hatte ich so ein Empfinden nach einem Todesfall. Im Umfeld der Gemeinde habe ich Notfallseelsorge gemacht und das hat mich natürlich mitgenommen. Und dann war ich auf dem Weg nach Hause mit dem Auto und ich spüre förmlich von Gott einen ganz klaren Impuls, ruf deinen Vater an und klär alles. Und ich dachte, boah, mein Vater, vielleicht kriegt er wieder irgendwelche Herzprobleme oder so, weil das hat er ja öfters, hat er schon 2 oder 3 Infarkte gehabt. Ich natürlich gehorsam angerufen vom Auto aus, Papa, wenn ich nach Hause komme, müssen wir telefonieren. Da dachte ich, was ist jetzt los, ja? Egal, bin nach Hause gekommen, haben 2, 3 Stunden geredet, haben Dinge geklärt und war gut. Einen Tag später bin ich auf dem Weg mit meiner Family zur Verwandtschaft und fahre ein Auto, Kinder schlafen hinten, meine Frau hat auch geschlafen und vorne mit mir ist ein Auto und davor noch ein LKW und ich denke, okay, ich stehe einfach links aus und überhole das Ganze geradeaus, niemand da, alles leer, Landstraße, links und rechts geht steil runter. Ich überhole und von mir der alte Mensch überholt, zieht komplett nach links, direkt mir vor die Haube, ohne zu blinken. Also der hat sich darauf eingestellt, dass er diesen Laster überholt hat, aber gar nicht geguckt, was hinten ist. Und er hat gar nicht geblinkt, also bin ich dann nach vorne. Ich sage euch, ich weiß nichts, was als nächstes geschehen ist. Das nächste, was ich weiß, ist, ich stehe nicht auf meiner Spur, nicht auf der gegenüberliegenden Spur, sondern ich stehe auf der linken Spur. Ich schaue mich um, meine Frau und Kinder wachen auf, Kinder weinen ein bisschen, weil sie erschrocken sind. Ich habe noch alle Hände dran, alle Füße dran, das Auto ist auch noch dran. Alles okay. Ja, also irgendwie hat mich Gott da begleitet auf die andere Seite. Gut, ich habe so eine Pylone abgesägt. Also, Auto war heil, dem anderen ist auch nichts passiert, ja, wo ich echt gemerkt habe, okay, Gott, du hast da ein paar Schutzengel geschickt. Aber ich habe auch gemerkt, wie Gott auf Dinge vorbereitet, ne? Deswegen seitdem, hey, lebt so, dass sie im Reinen lebt. Das ist Gottes Segen, im Reinen zu leben. Ich kann es mir nicht leisten, du kannst dir auch nicht leisten, das nicht zu tun. Es ist so ein Segen, im Klaren zu sein, im Reinen zu sein. Gott möchte dahingehend mich und dich verändern, dass wir Tag und Tag in diesem Frieden leben. Nicht, dass alles perfekt ist, dass wir aber im Frieden sind. Wir sagen, mit uns und Gott und den Menschen sind die Dinge geklärt. Das ist so, so wichtig. Die Bergpredigt, oh, könnte man ein paar Predigten drüber halten. Da wird darüber gesprochen, was Gott segnet. Die Barmherzigen, die trauern, denen es manchmal auch nicht so gut geht. Die erbarmungsvoll sind, die Frieden stiften, sich nicht streiten, das ist eigentlich dasselbe wieder. Die nach Gerechtigkeit trachten, hey, all das, ja, die falsch beschimpft werden, um Gottes Willen, alles so, letztendlich Menschen, die von innen verändert sind, die sind glückselig, ja, heißt es in der Bergpredigt. Menschen, die sich von Jesus verändern lassen, die sind gesegnet. Und jetzt kommt es zu der Arbeit an unserem Herzen. Gott möchte dich segnen. Gott möchte, dass du seine Nähe erfährst, dich danach ausstreckst, zum ersten Mal oder wieder mal. Und Gott möchte anfangen, dich innerlich zu verändern, sodass er sich immer wohler bei dir fühlt. Wisst ihr, bei guten Beziehungen, lernst jemanden kennen, Freunde, die kommen zu dir nach Hause. Wenn die sich wohlfühlen, kommen die wieder, richtig? Wenn die sich nicht wohlfühlen, ist es ganz schwer, einen zweiten Termin auszumachen. Es ergibt sich einfach nicht. So, ne? Weil beide haben andere Prioritäten und dann findet man keinen gemeinsamen Termin. Aber wenn es passt, dann trifft man sich und dann trifft man sich wieder und wieder und man hat irgendwie das Gefühl, man geht nach zum Schlafen irgendwie auseinander. Und genau das, was Jesus möchte, was Gott möchte. Er sagt, hey, ich möchte dir begegnen, ich möchte, wenn ich zu dir komme, mich wohlfühlen, ich möchte bei dir bleiben, auch wenn es schon Nacht ist. Und man kennt ja so Begegnungen, ne? Man sagt sich Tschüss so die nächsten 1,5 Stunden. Und nach 1,5 Stunden steht man immer noch in der Tür und ist irgendwie immer noch nicht auseinandergegangen. Hey, das ist das, was Gott mit dir möchte, dass er sich so bei dir wohlfühlt, dass er gar nicht irgendwie dich schlafen lässt, ja. Und er möchte dich segnen, er möchte dich verändern. Und wir werden jetzt ein Abschlusslied hören. Und zu diesem Abschlusslied will ich dich einfach einladen, wenn du sagst, Gott, ich möchte von dir gesegnet werden. Und Gott, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, mich aufzumachen, auch in diesem Jahr 2017. Dann will ich dich einfach einladen, einfach als ein Zeichen. Es ist manchmal gut, Gott ein Zeichen zu geben, gell? Früher hat man Hände gehoben, das ist auch ein gutes Zeichen. Einfach zu sagen, bei diesem Lied stehe ich einfach auf. Einfach als körperliches Symbol. Gott, ich kann deinen Segen gebrauchen. Gott, ich will ein Mensch sein, der in deinem Segen lebt und der deinen Segen erlebt. Gott segne mich Und wenn Gott dich segnet, dann wird er dich innerlich verändern und es wird wieder neuen Segen hervorbringen. Und du wirst ein Mann oder eine Frau des Segens und es wird sich dann auf andere Menschen auswirken. So lade ich dich ein, zum Abschluss als Reaktion auf die Predigt, wenn du das möchtest, einfach beim Singen einfach aufzustehen und vielleicht Hände zu halten als Zeichen von Empfang, finde ich manchmal auch gut. Gucke ich mir meine Hände und sehe, die sind leer. Aber leere Hände kann ja einer füllen. Und zwar er. Sei dazu eingeladen. Wir singen dieses letzte Lied und danach ist die Möglichkeit, nach oben zu gehen, zum Kaffee und Kuchen sich unterhalten. Und wir lassen deine Jalousien runter und haben hier ruhige Gebetsmusik. Und du kannst auch direkt hier bleiben und noch die 10, 15 Minuten so mit deinem Gott verbringen. Amen.